ARD.
Es gibt ja ein Smart City Ranking für Deutschland von der Bitkom. Da ist Hamburg häufig auf Platz 1. Ich finde es sehr, sehr schwierig, exakt zu ermitteln, wer liegt nun dabei vorne und wer nicht. Weil Smart City ist ein so facettenreiches Thema. Da möchte ich mich jetzt ungern zu einer quantitativen Aussage hinreißen lassen, wo Berlin da exakt liegt. Also es gibt sicherlich andere Städte, die weiter vorne sind, aber auch viele, die deutlich weiter hinten liegen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Axel Dorloff und wünsche einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Die urbane Zukunft ist digital. Das Leben in Städten wird smarter, es wird vernetzter und digitaler. Aber was konkret verändert sich? Welche Möglichkeiten, welche Chancen und Ideen stecken hinter Konzepten wie Smart City, Internet der Dinge und LoRaWAN? Darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftsinformatikerin Olga Willner, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, HTW. Sie ist Expertin für Digitalisierungsinnovationen und Smart City Strategien und forscht zur Anwendung von intelligenten Technologien in Städten. Jetzt bei uns zu Gast im Soup & Science. Hallo, Frau Professor Willner.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir uns auch. Frau Willner, da ja heute unter anderem der Girls' Day ist, der Mädchen-Zukunftstag, zunächst eine persönliche Frage. Sie sind Wirtschaftsinformatikerin mit Schwerpunkt intelligente Systeme. Sie sind Professorin an einer technischen Hochschule hier in Berlin. Das ist ein Berufsfeld und auch ein Wissenschaftsbereich, in dem Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Wann, in welchem Alter haben Sie gemerkt, das ist trotzdem was für mich, ich lasse mich von den Strukturen nicht abschrecken?
Also ich wusste eigentlich schon recht früh, dass ich irgendwas mit Wirtschaft und Technik machen möchte. Und dann habe ich mich für ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Berlin entschieden, war da recht unbefangen und dachte, naja, ich kann ja mal damit starten und mir das anschauen. Und das hat mir dann sehr gut gefallen. Was ich daran von Anfang an toll fand, war, dass ich gestalten kann, aktiv was bewegen kann, dass ich kreativ sein kann. Und auch vor allem mit Menschen zusammenzuarbeiten, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Denn wenn man Technik hört, da gibt es vielleicht auch einige, die denken, naja, da sitzt man im stillen Kämmerlein. Aber das ist nicht wahr. Man kann einfach rausgehen, mit Menschen interagieren, was für die Wirtschaft oder für die Gesellschaft tun. Und das fand ich von Anfang an ganz, ganz toll. Und da möchte ich auch wirklich alle ermutigen, sich mal anzuschauen, was man denn eigentlich mit Technik machen kann, wie man experimentieren kann und dadurch wirklich Dinge verändern kann. Denn es ist definitiv nicht nur dröge Mathematik, sondern viel, viel mehr, was eben auch wirklich ganz, ganz viel Kreativität und das Interagieren mit anderen erfordert.
Wir haben jetzt hier einige Gäste heute, die sind vermutlich so, ich denke, Mädchen im Alter zwischen 13, 14, 15, 16 vielleicht, würde ich schätzen. Waren Sie in dem Alter dann besonders gut in Mathematik oder Physik oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt? Oder?
Mathematik hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht und fiel mir auch leicht. Was die anderen Naturwissenschaften betrifft, muss ich sagen, die fand ich okay. Aber ich fand den Unterricht an den Schulen teilweise nicht unbedingt so wahnsinnig inspirierend gestaltet, sondern es war eben alles sehr, sehr abstrakt. Man hat eben nicht gesehen, was kann man damit nachher eigentlich machen und vor allem, wie kann ich damit auch kreativ wirksam sein und mit vielen anderen zusammengestalten. Also wie kann ich die Dinge wirklich ins Unternehmen tragen? Das wurde in der Schule, jetzt zum Beispiel in der Physik und in der Chemie, leider nicht immer vermittelt. Das habe ich erst später im Studium und im Rahmen von Praktika so richtig erfahren, dass man eben auch, wenn man im Tech-Bereich ist, ja nicht alleine arbeitet, sondern Prototypen oder auch finale Produkte gemeinsam mit anderen realisiert und die dann auch bis zum Einsatz, bis zum Rollout bringt, sodass man sieht, dass eben die Endanwender davon wirklich begeistert sind.
Mussten Sie denn in diesen unterschiedlichen Phasen, jetzt als Mädchen im Mathe- oder Physikunterricht, als junge Studentin im Proseminar, als junge Nachwuchswissenschaftlerin oder heute als Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, mussten Sie sich da besonders beweisen? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie noch mal einen Tuck besser als die männlichen Kollegen sein müssen?
Eher nicht so. Also sicherlich, manchmal trifft man auf den oder die anderen, die etwas merkwürdige Ideen haben. Aber grundsätzlich hatte ich nie den Eindruck, als ob es mir unglaublich schwer gemacht wird. Nein, ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Man schaut sich ja sowohl die Studiengänge, schaut man sich ja zuvor an. Man schaut, wenn man irgendwo zu arbeiten beginnt, wenn man da die richtigen Auswahl trifft, mit wem arbeite ich zusammen, was mache ich, da hat man eigentlich eine sehr, sehr hohe Chance, sich wohlzufühlen und mit seinen Ideen und Ansichten ja, gewertschätzt zu werden.
Und zu Ihren wissenschaftlichen Ideen und Ansätzen kommen wir jetzt. Lassen Sie uns erstmal thematisch klären, worüber wir genau reden. Smart heißt ja so viel wie geschickt, schlau oder klug. Was meint smart im Zusammenhang mit der Stadt? Also das wird heute so selbstverständlich benutzt, aber was verbirgt sich hinter dem Konzept einer Smart City?
Ja, für mich bedeutet Smart City, smart oder intelligent, nicht zum Selbstzweck, sondern eben wirklich intelligent für ihre Bürgerinnen und Bürger. Also das heißt konkret, eine Smart City sollte die Lebensqualität verbessern. Also zum Beispiel, wenn ich integrierte Mobilitätslösungen umsetze und im Rahmen derer mir eben auch zum Beispiel die Echtzeitauslastung von Bahn, Bus und so weiter bekannt ist, dann kann ich die eben aktiv nutzen, um eben Routen und Verkehrsträger zu wählen und damit schneller am Ziel zu sein und Zeit einzusparen. Also wenn man eben Technologien und Daten einsetzt, sollte das eben wirklich nie zum Selbstzweck erfolgen, sondern eben um ja, real existierende Probleme bis hin zu den wirklich großen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu lösen. Und aus meiner Sicht ist es nur mit einem partizipativen Ansatz möglich, also wenn man wirklich alle Stakeholder aus der Stadt beteiligt, einbezieht, zum einen herausfindet, was sind eigentlich die existierenden Probleme und wie kann ich diese gemeinsam lösen. Und damit das möglich ist, ist es Grundvoraussetzung, dass ein gewisses Technologie-Know-how, ein gewisses Technologiewissen weit verbreitet ist. Und genau dort möchte ich auch ansetzen. Also ein Grundverständnis für die Technologien, die zur Digitalisierung erforderlich sind, der breiteren Gesellschaft zu vermitteln.
Zu diesen Technologien kommen wir gleich auch noch. Erstmal grundsätzlich das Konzept oder der Begriff Smart City hat also viel mit digitalen und intelligenten Technologien zu tun, die künftig unser Leben in Städten prägen werden, verändern werden. Sie haben jetzt gerade als Beispiel die integrierten Mobilitätskonzepte genannt. Wenn wir da nochmal einen Moment beibleiben, was ist das? Was heißt das?
Das bedeutet zum einen, dass ich nicht nur einen Verkehrsträger wähle, sondern verschiedene miteinander kombinieren kann, damit schneller zum Ziel komme. Und was ich sehr spannend finde, womit ich mich auch beschäftige, ist eben ja, eine niederschwellige Ermittlung der Auslastung. Ein Ermitteln, wie viele Personen, Fahrzeuge befinden sich wann, wo. Da habe ich beispielsweise ein Forschungsprojekt, ein vom IFAF gefördertes Forschungsprojekt, welches sich Edge City nennt, im Technologiepark Adlershof durchgeführt. Also bei uns wirklich im Heimatbezirk der HTW meiner Hochschule. Und dort haben wir mit Kleinsttechnologien, mit Kleinstrechnern, die nur wenige Euro kosten, draußen Zählungen gemacht, wie viele Fahrzeuge fahren vorbei, wie viele Fahrräder fahren vorbei, wie viele Fußgänger laufen vorbei, damit später diese Daten verwendet werden kann, um Infrastrukturen bedarfsgerecht zu planen.
Also wenn Sie dann wissen, da kommen so und so viele Fußgänger, so und so viele Fahrräder, die Busse sind meinetwegen so und so viel ausgelastet, was kann man dann damit optimieren?
Zum einen kann ich ermitteln, wo benötige ich eine Straßenbahn, wo benötige ich vielleicht eine U-Bahn und wie viele Spuren bedarf ich auf der Straße für Fahrzeuge, für Autos, wie viele benötige ich für Fahrräder. Also das sind so infrastrukturelle Planungsthemen. Ein weiteres Thema ist natürlich die Planung von Fahrplänen. Welche Taktung erfordert, ist im Busfahrplan erforderlich? Das sind diese Themen, die ich damit angehen kann. Und es ist ganz spannend, weil häufig ist es im Vorfeld gar nicht so richtig bekannt oder wird gar nicht hundertprozentig beachtet, welche Verkehrsströme eigentlich aufkommen. Also wenn man sich dort mal, ein schönes Beispiel dafür ist die Heidestraße am Hauptbahnhof. Das ist ja wirklich ein sehr neu geplantes Gebiet in Berlin. Und wenn man sich dort mal morgens, wenn alle zur Arbeit fahren oder abends oder am späten Nachmittag, wenn alle wieder nach Hause fahren, hinstellt, ein unglaublicher Stau und es gibt nur eine Straßenbahnlinie. Also da fragt man sich dann schon, wäre es vielleicht gut gewesen, eben im Vorfeld zum einen zu messen, wie viele Personen werden sich da lang bewegen und zum anderen auch sicherlich zu simulieren.
Aber man würde doch jetzt naiv denken, das wird eh schon gemacht, oder? Dass solche wie BVG oder S-Bahn auch darauf gucken, wo müssen wir besonders viele Züge einsetzen, wo vielleicht eher nicht so viele, oder ist das so ein bisschen aus dem Gefühl heraus und hat gar keine wirkliche gute Datengrundlage?
Es gibt Technologien, mit denen man diese Daten erfassen kann. Und das Besondere an unseren Technologien ist, dass diese zum einen nicht eben wie anderes Messequipment in die Straße integriert werden müssen, sondern dass man sie eben für wenige 100 Euro einfach mal für einen kurzen Zeitraum irgendwo installieren kann und diese Daten erfassen kann. Und dass man eben auch keinen manuellen Aufwand hat. Denn auch heute, wenn man mal schaut, also viele Messungen werden eben entweder eben mit diesem großen Messequipment, welches ich gerade erwähnt habe, durchgeführt, oder eben es kommt noch zu manuellen Zählungen. Und die Messhardware, die wir einsetzen, die liegt irgendwo dazwischen. Das sind kleine Geräte, ja, wie so eine kleine Kiste, wie ein halber Schuhkarton, würde ich jetzt mal sagen, groß. Und die kann man sehr einfach transportieren, an einem Ort für einen gewissen Zeitraum aufstellen und erhält dann sehr kostengünstig und mit wenig Aufwand eine valide Datenbasis.
Wenn Sie sagen, Sie arbeiten zu der offenen Funktechnologie LoRaWAN, also eine Funktechnologie mit sehr hoher Reichweite, die speziell für das Internet der Dinge entwickelt wurde. Können Sie mal genau erklären, was das ist und wie das mit Ihren technischen Geräten in Zusammenhang?
Ja, sehr gerne. LoRaWAN ist ein Langstreckenfunk, Long-Range-Funk, der sich extrem gut für den Einsatz im urbanen Umfeld eignet. Was ich damit machen kann, ist zum einen eben, ich kann sehr geringe, sehr kleine Datenmengen übertragen, also typische Sensordaten, Temperaturdaten, Fahrzeuge, die ich gezählt habe, um wieder darauf zurückzukommen. Und das Ganze erfolgt mit einem minimalen Energieverbrauch, nicht? Gerade wenn ich mich in meiner Stadt umgucke. Ich habe ja häufig keine Steckdose, was ja ein Problem ist, wenn ich etwas mehr Energiebedarf habe. Und so eine LoRa-Anwendung, mit der kann ich Daten erfassen und übertragen, mit einer kleinen Batterie, die ich einfach mittransportieren kann. Und wo dann die ganze Anwendung mit diesem geringen Energiebedarf für ein paar Wochen durchaus Daten übertragen kann. Genau. Und ein weiterer Vorteil ist, ich übertrage diese Daten an sogenannte LoRaWAN-Gateways. Das sind so kleine Kästen, die beispielsweise auf Hausdächern befestigt werden können und über die über mehrere Kilometer Sensoren angebunden werden können. Also da habe ich eben auch eine sehr deutlich höhere Reichweite als beispielsweise, wenn wir von WLAN, von Wi-Fi sprechen, wo ich ja einen Access Point eben viel näher an der Datenquelle benötige. Das sind eben so diese großen Vorteile. Und da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, in Berlin gibt es ein offenes LoRaWAN-Netzwerk vom The Things Network mit ca. 200 Gateways. Und jeder kann über diese Gateways seine Daten übertragen. Also jede oder jeder. Zum Beispiel können Sie eben irgendwelche Temperaturen erfassen, Feinstaubwerte, Feuchtigkeit im Garten und über dieses Netzwerk die Daten übertragen. Und Ihre Daten bleiben privat.
Wenn wir wieder das Thema Smart City eingrenzen, was lässt sich am konkreten Beispiel noch nutzbar machen? Verkehr hatten wir jetzt schon. Wo kann man diese Technik noch einsetzen?
Bevor ich an die HTW kam, war ich bei der Deutschen Bahn und habe dort die Themen verantwortet, die mit dem Internet der Dinge und den Daten in Personenbahnhöfen zu tun haben. Und dort haben wir auch viel mit dem sogenannten Pax-Counter gearbeitet. Das ist so ein ganz kleiner, so ein Kleinstcomputer, der so um die 50 Euro kostet und komplett datenschutzkonform ermittelt, wie viele Personen wann wo sind. Also wirklich nur eine grobe Anzahl über LoRaWAN überträgt, Security by Design. Und da ging es eben darum, herauszufinden, wann eigentlich wie viele Personen sich wo am Bahnhof befinden. Da ging es auch wieder darum, herauszufinden, was benötige ich denn eigentlich am Bahnhof an Infrastruktur, an vielleicht Geschäften, Verkaufsflächen etc. Also das Spannende ist eben dabei auch insbesondere eben besondere Peaks zu erkennen. Nicht? Also was da immer noch ein Thema war, es gibt ja ganz kleine Bahnhöfe, sogenannte Haltepunkte, wo eben auch gar nicht so viel Personal vor Ort ist. Und dann eben zum Beispiel zu sehen, wenn eben ein Festival irgendwo im näheren Umkreis stattgefunden hat und mal jemand dringend zur Reinigung zum Beispiel vorbeigeschickt werden sollte. Und da sind eben diese kleinen Personenzähler, Pax-Counter haben wir die genannt, eben super hilfreich.
Wie schaffen Sie es denn eigentlich, diese technischen Geräte so günstig zu entwickeln? Das ist jetzt auch preislich nicht besonders hoch, haben Sie gerade gesagt. Das erste, was Sie in Adlershof benutzt haben, auch nicht. Das heißt, die Technik ist jetzt gar nicht unbedingt so teuer. Man muss es nur machen.
Also das ist ja wirklich das Schöne an den modernen IoT-Technologien, nicht? Also das sind einfache Kleinstrechner, die man sehr leicht beschaffen und dann, ich sag mal, weiterentwickeln, customizen und programmieren kann. Und das mache ich in meiner Forschung und auch in meiner Lehre. Also da schauen wir uns eigentlich den gesamten IoT-Tech-Stack an. Das geht eben los mit den Kleinstrechnern. Die kosten wirklich 5 Euro aufwärts. Dazu kommen die Sensoren und Aktoren. Und das integriert man dann als Ganzes, das integriere ich dann. Und dann müssen eben die Daten übertragen werden, wie zum Beispiel mit LoRaWAN, persistiert, gespeichert werden, ausgewertet. Und dazu kommt dann sicherlich auch immer noch die Frage, die wir uns auch anschauen, eben was ist denn das Geschäftsmodell dahinter, nicht? Wann lohnt sich das? Weil da wir sind ja nicht, oder ich bin ja nicht reine Informatikerin, sondern die Wirtschaft, das Geschäftsmodell dahinter ist in diesem Sinne dann auch immer relevant.
Und da gucken Sie auch immer drauf.
Auf jeden
Fall.
Was
könnte wirklich auch zur praktischen Anwendung kommen?
Genau, genau.
Luftleeren Raum.
Genau, also zum einen vermittle ich dies im Rahmen meiner Lehre, meinen Studierenden, aber auch in Forschungsprojekten. In meinen ganzen Forschungsprojekten habe ich Praxispartner und für die ist es ja auch unglaublich wichtig, dass die Anwendungen, die wir gemeinsam entwickeln, mit denen wir gemeinsam experimentieren, dass die wirtschaftlich sind.
Die Anwendung von intelligenten Technologien in Städten. Darum geht es heute in unserem Lunchtalk Soup & Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Olga Willner, Wirtschaftsinformatikerin und Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, HTW. Frau Willner, Sie haben vorhin schon gesagt, das Ziel einer Smart City ist kein Selbstzweck. Wenn wir uns die großen Themen in Großstädten heute angucken, dann hat es viel mit Klimawandel zu tun, mit knapper werdenden Ressourcen. Wie können wir an diesem Beispiel die Herausforderungen anhand smarter Technik meistern?
Genau, wie Sie gerade eben schon angesprochen haben, es ist definitiv kein Selbstzweck, sondern eben, wir müssen eben die Technologien als Chance begreifen, mit begrenzten Ressourcen umzugehen und damit auch unsere Stadt lebenswerter für alle zu machen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn wir mal nach Finnland gucken, nach Helsinki. In Helsinki gibt es ein urbanes Lab, ein bestimmter Stadtteil in Helsinki, der heißt Kalasatama. Und die Vision in diesem Stadtteil ist es, mit smarten Services, mit Grundprinzipien einer smarten City, den BürgerInnen dieses Stadtteils jeden Tag eine Stunde Zeit zu sparen. Und das finde ich einen schönen Gedanken.
Wie soll das funktionieren? Wie will man diese Stunde Zeit sparen?
Da gibt es verschiedenste Ansätze. Das ist wirklich eine sehr breite Kombination. Also ein Ansatz sind beispielsweise diese smarten, integrierten Mobilitätsdienstleistungen, die wir vorhin angesprochen haben, im Sinne von, dass man einfach schneller am Ziel ist.
Aber ich hatte sozusagen über Ressourcen haben wir jetzt auch geredet, sowas wie Strom, Wasser. Wie können wir da intelligente Technologien einsetzen, um das effizienter und zielgenauer zu nutzen?
Da möchte ich auf ein Beispiel aus Berlin zurückgreifen. In Berlin, das Land Berlin hat ja eine Smart City Strategie gemeinsam Digital Berlin entwickelt. Und ein Handlungsfeld Ein Themenbereich, der gerade umgesetzt wird, ist das sogenannte Feld Smart Water, wo man es angeht, Regenwasser wirklich effizient zu nutzen. Und das ist eben so ein Bereich, denn wir wissen ja alle, was für ein relevantes Thema Wasserknappheit ist und immer mehr sein wird. Mhm. Genau, das ist ein Thema. Ein weiteres Themenfeld, welches auch aus der Strategie gemeinsam Digital Berlin entstanden ist, ist die Kiezbox 2.0. Da handelt es sich um Kommunikationsinfrastrukturen für Krisenfälle, für Notsituationen. Im Endeffekt wird dort gerade ein Modul entwickelt, welches man für die Kommunikation nutzen kann, wenn alle anderen Kommunikationsinfrastrukturen zusammenbrechen. Also eigentlich ein öffentliches WLAN für den Krisenfall.
Und, können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Weil da arbeiten Sie ja auch mit an dieser Kiezbox.
Ja, genau. Also da bin ich sehr stolz, dass meine Studierenden da mitarbeiten durften. Da hatte ich ein Projekt, wo meine Studierenden in der Technologiestiftung Berlin regelmäßig vor Ort waren und technologisch dieser Kiezbox 2.0 zugearbeitet haben, daran mitgewirkt haben. Und im Endeffekt, also was macht diese Kiezbox? Die beinhaltet eben einen Hotspot, der im Krisenfall aktiviert wird, dann ein LoRaWAN-Modul, ein LoRaWAN-Netzwerk ist dort, wird über diese Kiezbox aufgespannt, über das können Sensordaten übertragen werden, die relevant sein können, wie Luft, zum Beispiel Feinstaub in der Luft, Temperaturen, Lärm können übertragen werden. Und das Dritte, was über diese Kiezbox abgebildet wird, ist eine Pinnwand, beispielsweise für Katastrophenmeldungen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt im Katastrophenfall, mein Handy würde vielleicht nicht mehr funktionieren, aber funktioniert dann doch, weil es diese Kiezbox gibt? Oder wie würden Sie das erklären?
Genau, also dann könnte ich beispielsweise, wenn eben keine anderen Funknetze mehr zur Verfügung stehen, diese Kiezbox verwenden. Oder ich laufe eben zur Kiezbox hin und sehe da die Pinnwand.
Wenn wir noch einen Moment bei Berlin und dem Konzept von Smart City bleiben. Sie haben diese Wasserstrategie angesprochen. Was ist da das Ziel? Und wie funktioniert das anhand von intelligenten Technologien?
Zum einen ist es ein Ziel, Regenwasser effizient zu nutzen und zum anderen aber auch die relevanten Daten zu sammeln. Also überhaupt erstmal eine Übersicht zu erhalten, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wann kommt es dann zu welchen Wasseransammlungen, an welchen Örtlichkeiten und wie kann ich dies weiter nutzen?
Es gibt ja Städte weltweit, die durchaus weiter sind als Berlin beim Beispiel Smart City. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es denn da noch? Also wo gucken Sie als Wissenschaftler in dem Bereich interessiert hin, um da vielleicht auch noch zu lernen?
Ja, ach, das hängt immer ganz davon ab, wonach ich gerade suche, nicht? Also ich denke, das hängt wirklich immer davon ab, in welchem Bereich ich nach Inspiration suche, wo ich dann genau hingucke. Zum Beispiel Helsinki, da ist eben das Stadtlabor, was ich vorhin bereits angesprochen habe, immer hochgradig spannend. Zum Beispiel eine vollautomatische Müllversorgung unterirdisch umgesetzt. Ein tolles Beispiel. Barcelona ist führend im Bereich Open Data zur Verfügungstellung der Daten an diejenigen, die die Daten eigentlich verursacht haben, also die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Was mich vor wenigen Monaten richtig fasziniert hat, war die Entscheidung des Bürgermeisters von Singapur, sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern über 40 die Möglichkeit zu geben, sich im Feld künstliche Intelligenz weiterzubilden und dies zu subventionieren. Da sind wir wieder beim Thema Bildung, dass ein niederschwelliger Zugang zu Bildung im Bereich der Technologien, der Digitalisierung wirklich erforderlich ist, um alle mitzunehmen und alle zu begeistern. Denn nur so kommen wir zu einer Smart City.
Und wie weit ist Berlin da im internationalen Vergleich? Was würden Sie sagen?
Pauschal ist das wirklich schwierig zu beantworten. Es gibt ja ein Smart City Ranking für Deutschland von der Bitkom. Da ist Hamburg häufig auf Platz 1. Ich persönlich, ich finde es sehr, sehr schwierig, exakt zu ermitteln, wer liegt nun dabei vorne und wer nicht, weil Smart City ist ein so facettenreiches Thema. Da möchte ich mich jetzt ungern zu einer quantitativen Aussage hinreißen lassen, wo Berlin da exakt liegt. Also es gibt sicherlich andere Städte, die weiter vorne sind, aber auch viele, die deutlich weiter hinten liegen.
Wir haben ja schon darüber geredet, dass die Smart Cities dann in allen Lebensbereichen wirken. Sie haben gerade von der Zeitersparnis in dieser Stadt in Finnland geredet. Warum kann denn das Leben in der Stadt für Bürgerinnen dadurch noch attraktiver und lebenswerter werden? Was können wir dadurch gewinnen?
Zum einen können wir die bereits eingesparte Zeit gewinnen. Aber auch so, aus meiner Sicht bereitet es viel mehr Freude, in einer intelligenten Stadt zu leben, in der man aktiv mitwirken kann. Also gerade, wenn man eben sieht, dass meine kleineren Probleme, Herausforderungen, die ich als Bürgerin habe, wenn ich die mit Technologien, zu denen mir Wissen vermittelt wird, aktiv selbst lösen kann, dann eine Smart City soll eine Mitmach-City sein. Smart City ist nichts, wo ich zugucke, sondern Smart City bedeutet, selbst zu gestalten. Dafür benötige ich offene Daten, offene Funknetze, ja, sicherlich auch quelloffene Software zum Teil. Und ich bin selbstwirksam. Ich gucke nicht zu, sondern eine Smart City ist eben wirklich nichts, was vom Amt verordnet wird, sondern eine Smart City ist was, wo alle mitmachen, gestalten und Spaß haben.
Mhm. Auch junge Leute mitmachen. Sie sind eine Wissenschaftlerin, die an dieser Zukunft der Städte ganz konkret mitbaut. Nun sind hier viele Mädchen im Teenageralter, die sind in 20 Jahren alle knapp über 30. Wie sieht Berlin dann aus? Wie würden Sie das smarte Berlin der Zukunft skizzieren?
Attraktiv für alle, generationenübergreifend. Es wird einfach sein, sich fortzubewegen. Was die Technologien zur Digitalisierung betrifft, wird ein weites, breites Verständnis dafür existieren. Das heißt, jeder kann mitmachen. Da eben, ja, wie zum Beispiel in Singapur, werden wir großen Wert darauf legen, dass jeder und jede in der Lage ist, zu verstehen, was eigentlich passiert, wie ich digitale Technologien wirksam einsetze. Wir werden hoffentlich versuchen, mit der Ressourcenknappheit erfolgreich umzugehen, gerade auf das besagte Regenwassermanagement einzugehen. Und mir ist es wichtig, also, dass dieses Thema wirklich ganzheitlich angegangen wird und auch über die gesamte Stadt hinweg ausgerollt wird. Da möchte ich auf das Kiez-Labor vom City Lab Berlin, dem Digitallabor der Stadt, ansprechen, da das aus meiner Sicht ein sehr vielversprechender Ansatz ist. Das ist ein Labor, eine Zukunftswerkstatt zur Digitalisierung der Stadt Berlin, die eben nicht immer an einem Ort bleibt, sondern auch durchaus mal sich zu sozialen Brennpunkten hinbewegt. Also im Endeffekt ist es einfach ein Schiffscontainer. Mal steht der in Kreuzberg, mal steht der in Marzahn. Im Juni kommt er zu uns an die HTW. Aber dieser soll wirklich eben sämtliche Stadtteile erreichen und damit eben auch die Bürgerinnen und Bürger über die ganze Stadt hinweg mit einbeziehen. Mhm.
Frau Professor Willner, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast im Soup & Science die Wirtschaftsinformatikerin Olga Willner, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, HTW. Sie forscht und arbeitet zur Anwendung von intelligenten Technologien in Städten. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.